Lieber Herr, es ist ein herrlicher Tag heute. Wir freuen uns an dem strahlenden Sonnenlicht, an der wunderschönen Welt, die uns umgibt. Und doch ist manchmal so viel Leid da, so viel Not. Und da gib uns den freien Blick des Glaubens, dass wir dich erkennen können, dir dienen und dass über allem aus unserem Mund das Danklied erschallt. Wir haben so viel dir zu danken für deine wunderbaren Führungen in unserem Leben, für deine Durchhilfe bis heute, für alle Güte, die du uns schenkst und am meisten, dass du uns lieb hast und niemand loslässt. Amen. Dann ist es tatsächlich so, dass wir ja heute einen einzelnen Bibelabend haben, dann kommen die zwei anderen thematischen Abende, dann kommt diese Sommerpause mit dieser Gesprächsrunde. Dann habe ich gedacht, es ist sicher nicht klug, jetzt mit dem ersten Johannesbrief anzufangen, den ich ja zugrunde legen wollte. Und wir waren am Sonntag in einem Kreis von Mitarbeitern zusammengesessen und da bin ich wieder draufgestoßen worden, dass viele von Ihnen von einer Frage umgetrieben sind, die wir erst neulich in unserem Bibeltraining ja behandelt haben, als wir im Korintherbrief waren. Die Frage, wie ist denn das mit dem Heiligen Geist und mit dem Zungenreden? Dass ich gedacht habe, ich will Ihnen einfach ein paar biblische Leitlinien heute Abend zusammentragen, und zwar viel umfassender als nur in dem Kleben an irgendeinem Punkt einer biblischen Aussage, sondern wir sollen wieder neue Freude bekommen an dem Werk des Geistes Gottes, der unter uns ist. Ich habe vorhin noch einmal so eine nette Schrift in der Hand gehabt, wo das Werk des Heiligen Geistes so wunderbar aufgezeichnet war. Ich habe es da zwei Hauskreisleitern gegeben, habe gesagt, ich wünsche mir das, dass ihr das einmal in den Hauskreisen zugrunde legt. Ich habe mindestens 100 Exemplare da. Das Büchlein kostet allerhand Geld im Buchhandel. Ich würde es kostenlos zur Verfügung stellen für die Hauskreise. Das sind ganze Kartons, die wir aufgekauft haben, obwohl es noch regulär ist. Der Herr Hensler hat uns einen Sonderpreis einmal eingeräumt dafür, weil ich mir immer vorgestellt habe, wir können ein Stück Schulung machen. Glaubensschulung, das sind auch die Themen, was ist der Mensch, was glauben wir von Gott, was ist unsere Lehre von der Gemeinde. Vielleicht ist das wieder ein Anstoß, da gibt es auch ein ganz nettes Heftlein, das man wahrscheinlich nicht in einem Abend fertig machen kann. Was ist wirklich der Geist Gottes? Was sind die Wirkungen? Wie erkennt man seine Gnadengaben? Und so wird das heute Abend leider etwas verkürzt sein. Aber zuerst noch einmal die Erinnerung. Schon im Alten Testament ist es die größte Ankündigung, dass Gott Menschen verwandeln wird, indem er ihnen ein neues Herz gibt. Da liegt die Hauptnot in uns. Nicht die Weltnöte außen sind die großen Probleme, sondern wie kann unser steinernes Herz verwandelt werden? Und dann ist die große Ankündigung, dass Gott sagt, ich will meinen Geist in euch geben, will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Was ist der Geist Gottes? Von daher kann ja immer das Missverständnis sein, als ob das nur ein Stück Kraft wäre, die Gott schenkt. Und doch ist es aus all den biblischen Worten immer wieder klar, dass dies nichts anderes ist, als dass Jesus Christus selber Wohnung macht in Menschen. Die Väter haben ja immer früher schon betont, es gibt keine Konkurrenz zwischen Gott, dem Vater, und Jesus Christus und seinem Geist. Wir können auch nicht einmal die Eigenschaften trennen. Wir können nur in der Dankbarkeit und in der Anbetung sagen, Christus ist bei mir oder Gottes Geist wirkt in mir oder der Vater hat mich lieb und lässt mich nicht los. Ich bin in den Armen des Vaters geborgen wie der verlorene Sohn, der heimkehrt zum Vater. Deshalb noch einmal ganz deutlich für alle, die beunruhigt sind und sagen, jetzt habe ich bisher immer zu Gott, dem Vater, gebetet, war das falsch, muss ich jetzt zum Heiligen Geist beten? Wir wissen, dass der Apostel Paulus zu Jesus gebetet hat. Ich habe zum Herrn gefleht. Wir dürfen zu Jesus beten. Es gibt Lieder, wo wir auch bitten, oh komm, du Geist der Wahrheit. Das ist aber ungewöhnlich. Normalerweise beten wir durch Jesus zum Vater oder wir beten zu Jesus Christus. Wir erinnern uns, dass auch Jesus im Gespräch mit Nikodemus als Hauptpunkt Erneuerung genannt hat, Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird durch Wasser und Geist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was hat Jesus gemeint? Mit Geist, ist klar, durch den Heiligen Geist. Bei Wasser bin ich der Überzeugung, dass Jesus nicht die Taufe gemeint hat. Schade, dass Jesus nie was Genaues über die Taufe gesagt hat, wie man sie machen soll. Dann werden die Streitereien unter den verschiedenen Kirchen endlich mal beigelegt. Wasser meint wahrscheinlich das alttestamentliche Reinigungswasser der Taufe. Also doch, Johannestaufe zum Beispiel. Das Abwaschen. Das alte Abwaschen, den Geist Gottes Raum geben, das macht neue Menschen. Darum möchte ich noch einmal sagen, lassen Sie die großen Fanatiker, die ihre Tauflehre so verkörpern und darauf schwören, wie es die Einzelnen verstehen, ich wäre toleranter im Verständnis der Tauflehre, aber Reinigung des Lebens ist wichtig, Aufnahme des Geistes Gottes. Wenn in diesen Tagen Sie immer wieder bedrängt werden, und es war ja erregend bei der Evangelisation auf dem Schillerplatz, wie manche Leute dort den Bus besetzt haben, bei unserem Michael, der den Bus gefahren, den Roten, die sind da drin gekommen und haben die Menschen, die wir gerade zu Jesus führen wollten, auf die Reihen geredet, sie müssten Zungen reden, sonst wäre gar nichts los. Und da haben wir erst gemerkt, wie das jetzt wirklich eine Unruhe wird. Deshalb die Frage, wo kommt eigentlich Zungenreden der Bibel vor? Im Neuen Testament. Hat Jesus einmal davon gesprochen? Nirgendwo. Wir finden es in der Apostelgeschichte dreimal und finden es im Korintherbrief. In all den anderen Gemeinden wurde es überhaupt nie erwähnt. Das ist ja schon ein ganz wichtiges Indiz für uns, dass es nicht diesen Stellenwert haben kann. Sonst hätte ja der Paulus allen Gemeinden gesagt, wie weit seid ihr auch, hat es jeder schon und hat das auch erlangt. Sie wissen, dass das ja so geht, wir hatten ja da einen, der im Gottesdienst da drin auftrat und der nachher sagte, halten Sie den Mund, Sie können ja gar nicht Zungen reden. Schon das Wort ist sehr schwierig, ich rede ja immer mit meiner Zunge. Wie soll ich anders, ich kann ja mit den Ohren reden. Also wenn man einfach nüchtern denkt, aber die Leute sind alle so geschwind perplex an dieser Sache. Es kommt also in der Apostelgeschichte vor und kommt im Korintherbrief vor. In allen anderen Gemeinden nicht. Es kommt in ihrer Konkordanz vor, natürlich, dass alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei. Philipperbrief, nochmal in einem Brief, wo ist im Epheserbrief, aber genau in dieser ganz normalen Bedeutung, dass Zungenreden in diesem engen Sinn, wie es die Pfingstler verstehen, kommt nur vor in der Apostelgeschichte und im Korintherbrief. Ganz wichtig. Und wenn wir die Stellen einmal anschauen in der Apostelgeschichte, dann ist das erste Apostelgeschichte 2. Die Pfingstgeschichte. Vers 4. Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Sie wissen dann, dass sie alle, Vers 8, heißt dann, wir hören denn jeder seine eigene Muttersprache. Es war also nicht das, was die Pfingstler heute tun, ein unverständliches Lallen, sondern es war ein Hören in einer Sprache der Parther, Meder, Elamiter, Mesopotamien, Kappadokien, Pontus und Asien. Römer, Griechen. Ein verständliches Reden, die verstanden das. Von einem unverständlichen Lallen ist nichts da. Oder spinne ich? Also, so steht's hier. Das nächste Mal haben wir es beim Cornelius, Apostelgeschichte 10. Ein römischer Hauptmann sucht Gott. Er hat eine Vision von diesen Würmern und so weiter. Und er kommt zum Glauben an Jesus Christus. Und da heißt es am Ende, da muss im Ende 46, wunderbar, sie hörten, dass sie in Zungen reden, Gott hochpriesen. Wird also nicht erwähnt, vorher bei der Heilung des Lahmen oder irgendwas, und dort kommt es wieder vor. Und das dritte Mal passiert es in der Apostelgeschichte 19, eine Stelle, die sehr häufig erwähnt wird in Ephesus, in der griechischen, in der kleinen asiatischen Stadt, einer Weltstadt, kommt Paulus hin und dort gab es eine Gemeinde, die nur die Reinigungstaufe des Johannes kannte, diese Bußtaufe. Aber die überhaupt nichts wussten, dass der Geist Gottes in Menschen Wohnung fassen, machen will, dass Christus in den Menschen Wohnung macht. Und dann sagt Paulus ihnen dies und dann kommt der Geist Gottes auf sie, Vers 6, und sie redeten in Zungen und weissagten. Also das ist auch nie die Situation von uns, dass sie sagen können, wir haben noch nie was vom Heiligen Geist gehört, das haben die nämlich gesagt. Vers 2, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ich hoffe, dass Sie so viel schon gehört haben am Pfingstfest, dass es einen Heiligen Geist gibt und auch schon manche Lieder gesungen haben, oh Heiliger Geist, kehr bei uns ein und ein paar andere. Wir singen auch nachher noch eins. Die anderen stellen alle nicht. Was war hier gemein? Für alle drei. Steht auch nichts von einem unverständlichen Reden da. Wenn Sie wissen, wie die Juden großen Wert darauf legen, dass man Gott nur in hebräischer Sprache anbeten kann. Von gläubigen Juden ist es schon eine Gotteslästerung, wenn die Bibel in das Griechische oder ins Deutsche übertragen wird. Sie wissen, dass Juden auch in Stuttgart ihren Gottesdienst nur in der Synagoge in Hebräisch halten. Dadurch hat sie ja die Sprache über die Jahrtausende hinweg erhalten. Es gibt keinen nur bei den Reformjuden, bei den Liberalen gibt es das vielleicht, aber da weiß ich nicht mehr, ob sie es machen. Die hebräische Sprache muss es sein. Und der Heilige Geist hat am Pfingstfest diese Leute darauf hingestoßen, dass Gott in allen Sprachen angebetet sein wird. Jetzt müssen Sie wissen, dass im Griechischen Zunge und Sprache das Gleiche ist, Glossa. Sie können genauso übersetzen Zunge und Sprache. Da muss der Übersetzer überlegen, was ist eigentlich gemeint. Darum ist auch schon das Wort Zungenreden so schwierig. Jetzt verstehen Sie, warum das beim Cornelius kam. Die Juden haben immer gedacht, ja, kann der Cornelius wirklich zur Gemeinde gehören? Das ist ein Römer. Und Römer sind doch schmutzige Leute, die gehören nicht zum auserwählten Volk. Und dann zeigt es ihnen Gott und der preist Gott in römischer Sprache. Und die Juden auch in römischer Sprache plötzlich. Sie reden in dieser Sprache, das ist ein Missionszeichen. In allen drei Fällen ist es genau dort, wo das Evangelium überspringt in die Heidenwelt. Ich behaupte das allen drei gemein. In anderen Stellen kommt es überhaupt nicht vor. Ich kann diesen Stellenwert dieser Erscheinung nicht zumessen. Steht aber nirgendwo da, dass das übersetzt worden wäre. Offenbar haben die anderen sofort verstanden, dass es andere Sprachen waren. Und nun kommen wir zu dem einen Kapitel, das sich mit dem Zungenreden auseinandersetzt. Nur das eine Kapitel. In Korinth muss es eine Rolle gespielt haben. Wir hatten ja erlebt, wie wir den Korintherbrief durchgegangen haben, 1. Korinther 14 ist es jetzt, dass die Korinther sehr sich mit solchen extremen Dingen beschäftigt haben. Sie haben immer etwas Besonderes gesucht. Sie waren schwärmerisch veranlagt, sagen wir heute. Sie waren immer ein wenig so über dem Boden schweben, nicht nüchtern, sondern suchten das überirdische Erleben. Und die haben dieses Phänomen, das Gott gewirkt hat, benutzt. Bloß in Korinth war es jetzt interessant. In Korinth war es plötzlich nicht mehr verständlich. In Korinth wurde es plötzlich zu einem Lallen. Die Bibelausleger haben es bis heute noch nicht geklärt und sind nicht ganz einer Meinung. Die einen sagen, es gibt zweierlei Zungenreden, aber das leuchtet mir auch nicht ein. Ist es nicht so, dass es eigentlich nur dort möglich ist? Warum soll das Gott nicht wirken können? Gott wirkt ja manchmal ganz merkwürdig. Ich traf eine ganz nüchterne Frau, die erzählte vom Sterben ihres Mannes und sagt, in dem Augenblick, wo der gestorben ist, hörte ich einen großen Donner und ich glaube, dass Gott zu Menschen reden kann. Warum denn nicht? Das war meine eigene Mutter, die das erzählt hat. Gibt es doch, dass Gott Dinge tut, wo der Einzelne so empfindet, das sind seine persönlichen Geheimnisse, dass man Dinge erlebt, über die man kaum mit anderen reden will. Aber in Korinth war das, dass sie damit den Gottesdienst anfühlten und vor allem es war ein Reden in Lauten, so wie sie es manchmal sehen in Versammlungen, die einen ja manchmal fast wie an ein Hippie-Konzert erinnern, mit den erhobenen Händen und Schlagen und Augen zu. Und da hat Paulus einige Linien gegeben. Und wenn man das einmal liest, dann ist das, grob gesagt, ein sehr starkes Zurückdrängen dieser Gabe des Zungenredens. Und ich gehe jetzt noch einmal mit Ihnen das durch und weise Sie auf einige Dinge hin. Wir schauen zuerst noch einmal Kapitel 12, 1. Korinther 12, Vers 29 und 30 an. Da sagt Paulus, war ja auch schön, dass am Sonntag das im Predigtext war, deshalb hat mich auch noch mal gereizt, hier im Bibeltraining das mit Ihnen systematisch durchzugehen. Wir sind ein Leib, wir gehören alle zusammen. Und da hat Gott verschiedene Gaben gegeben. Jetzt sagt Paulus dort im 12. Kapitel, jeder hat andere Gaben. Und da sagt er ausdrücklich, sind sie alle Apostel? Nein. Sind sie alle Propheten? Nein. Muss man immer dazu denken. Sind sie alle Lehrer? Nein. Sind sie alle Wundertäter? Nein. Haben sie alle Gabe, gesund zu machen? Nein. Das Nein steht nicht da, aber das ist ja das, was er provozieren will. Reden sie alle in Zungen? Nein. Es gibt solche und andere. Er sagt zuerst mal den Korinthern, passt mal auf, nicht jeder redet in Zungen. Und das, was so falsch ist, und das müssen Sie mit ganzem Nachdruck zurückweisen, was streiten Sie nicht mit Menschen, die versessen sind auf ihre Sonderlehre. Da wissen Sie, dann merken Sie, da können Sie nicht viel reden, aber probieren Sie es. Wer sagt, jeder, der wiedergeboren ist, muss Zungen reden, der redet unbiblisch. Der redet gegen 1. Korinther 12 und da sollen Sie auch gewappnet sein. Reden Sie alle in Zungen? Nein, Sie reden nicht alle in Zungen. Nächster Punkt. Nachdem Paulus dazwischen als die größte Geistesgabe die Liebe nennt. Es kommt heute Abend natürlich ganz unter den Tisch, dass ja Paulus von den Geistesgaben nicht bloß vom Zungenreden spricht. Er erwähnt ja ungeheuer viele Geistesgaben. Kann man gar nicht alle aufzählen. Er zählt das Charisma des Dienens, Charisma, die Gnadengabe des Dienens. Er zählt die Gnadengabe der Leitung dazu. Wir werden auch nachher noch ein paar finden. Das sind ja alles Gaben, die Gott wirkt. Also wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wird er plötzlich befähigt. Und die Frage, wo liegen meine Gaben, wenn Gott mein Herz umwandelt? Was kann ich alles tun? Ich bin tief traurig, dass es heute möglich ist, die Bibelgemeinden zu verwirren und sie in ein solches Sondererlebnis hinzutreiben, was da ist. Wo wir so viele Aufgaben haben, die Vielfalt der Wirkungsweisen Gottes in unserer Welt darzustellen. Das fängt an in unseren Familien, in unseren Berufsplätzen, da wo wir mit unseren Nachbarn zusammenkommen und gerade da Paulus, wo er von der Liebe redet. Aber nun kommt er im Kapitel 14 zur Zungenrede und will anfangen, dann sagt er, strebt nach der Liebe. Geht's gleich wieder los, sagt, Liebe, 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 das ist eigentlich das. Wenn ein Mensch lieben kann, dann ist der Geist Gottes da. Sie haben doch das auch gelernt, was alle meine Konfirmanden lernen müssen, was die Frucht des Heiligen Geistes ist. Die Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Ich habe eine Bibelmemorie gelernt, toll. Oder haben so können, toll. Also ganz wichtig, dass man da mal die ganze Aufzählung kennt, die den Werken des Fleisches gegenübergestellt wird. Und nun sagt natürlich Paulus, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Also doch, ja genau, Liebe, Freude, Friede, Geduld, das sind ja Paulus' Worte. Freundlichkeit, Gütigkeit. Hier zieht er eine andere Gabe hervor, bezeichnenderweise nicht das Zungenreden. Gerade in dem Kapitel, wo es eigentlich um das Thema geht, sagt er, am meisten um die Gabe der prophetischen Rede. Aha, prophetisch. Das ist also einer, wenn einer wahrsagt. Wenn einer mir ankündigt, wenn die Welt untergeht. Am 19. Mai 1989. Sie kennen doch diese Propheten. Nein, prophetische Rede war von unserem lieben Immanuel Reis am Sonntag meisterhaft gesagt. Der Prophet Nathan ging zum David und sagt, das ist nicht recht, was du da gemacht hast. Und er stellt ihm den Ehebruch unter die Augen, das prophetische Rede. Doch nicht Firlefanz der Prognosen, wo Jesus selber sagt, er wüsste nicht mal den Tag der Wiederkunft. Wie soll es denn ein Prophet auf Erden wissen? Jene, was ist denn das für eine Neugier? Werfen Sie doch diese Plättchen weg. Hat doch mit der Bibel nichts zu tun. Prophetische Rede stellt Sünde ins Auge. Und liebe Freunde, das ist ja das Schlimme hinter diesen ganzen gegenwärtigen Diskussionen, die da laufen. Dass wir über allem vergessen, dass die Hauptauseinandersetzung mit der Sünde läuft. Mir tut es doch einen Stich im Herzen, wenn uns dauernd die Filme vorgespielt werden. Und wir haben das erste Mal im Hotel in Israel gesehen, mit dem Fernsehprediger, der vor der ganzen Gemeinde seinen Ehebruch bekennt. Und dann bringen sie noch einmal die Szenen der Verzückung in Ekstase und dann steht er da weinend. Und es war ein Schauspiel und die jüdischen Christen haben gesagt, es war furchtbar. Wir sind wieder so bloßgestellt worden. Wir müssen wissen, dort liegt der Kampf. Der Teufel will uns zu Fall bringen an der Sünde in allen Variationen. Und nur der Herr Jesus kann uns bewahren durch seinen Geist und das ist Gnadengabe, wenn wir bewahrt werden bis zum Ende. Durch die Gnade. Und nicht Trapezkunststückchen auf dem Seil, wo wir Zirkusstückchen machen. Prophetische Rede. Nächster Punkt, wo Paulus sehr einschränkend sagt, im Vers 2, wer Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Nicht für Menschen. Ich bin entsetzt, wenn ich neulich eine Kassette geschenkt bekam, wo Tausende von Menschen miteinander in Zungen reden. Es mag unsere Welt, die nach übersinnlichen Erfahrungen sucht, beeindrucken. Bibelleute darf es nicht beeindrucken, weil Paulus dagegen war. Er sagt hier im Korintherbrief höchstens 3 nacheinander, aber nie miteinander. Biblische Kennzeichen, prüft. Wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Paulus hat nichts dagegen, dass in ihrer stillen Zeit Zungen reden. Wenn sie es erbaut, unverständlich lallen dürfen in der Freude an Gott. Niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und Tröstung. Das war an Paulus wichtig. Sag ein Trostwort, ruf einen zum Gehorsam, treib Seelsorge, predige. Ganz klar gewährt, das ist wichtiger. Vers 4, wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Paulus macht nun eine Einschränkung. Das Zungenreden kann dort, wo es geübt wird, nur zu deiner Privaterbauung dienen. Nie für die Gemeinde. Bezeichnenderweise, dass es nur in Korinth war, vielleicht waren die Leute besonders anfällig, haben sowas gesucht, haben es von irgendwoher bekommen. Sie müssen wissen, dass es in allen Religionen der Welt Zungenrede gibt. Es gibt ekstatisches Reden sogar im Islam. Vielleicht war es dort durch die Religionen nach Korinth gekommen und sie haben das jetzt Gott zur Ehre dargebracht. Und nun sagt Paulus, ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet. Dieser Satz wird dann meist zitiert. Paulus kannte das Zungenreden. Ja nun, selbstverständlich. Es war ja für ihn selber wichtig. Er weiß ja, was bei Cornelius geschehen ist. Er hat es ja selber in Ephesus erlebt. Für ihn war das ein großes Geschehen. Aber setzt gleich hinzu, aber noch viel mehr, dass ihr ins Gewissen der Leute reden könnt. Also drastischer kann man es nicht mehr sagen. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen. Sogar so sagt er es noch. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut wird. Da muss man nur fragen, ja, welchen Sinn hat es dann? Wenn einer jetzt anfängt und hier eine Zungenrede macht, in diesem unverständlichen Lallen, Sie haben ja vielleicht schon die Laute gehört. Wir hatten ja den Fall, dass in der Stiftskirche mal so einer drin war und eine Zungenrede gemacht hat und anschließend übersetzt hat. Und dann bin ich zu ein paar hier hingegangen und habe gesagt, könnt ihr mir nicht so nett sein und irgendeinen suchen, der das übersetzen kann. Und dann sagten die so, nach dem Tonband kann man das nicht tun. Jede Auslegung ist anders. Es gibt also kein wörtliches Übertragen der Zungenrede, sondern jeder legt das anders aus. Dann möchte ich immer sagen, ja, was nützt dann? Dann können ja die gleich in deutscher Sprache reden. Warum den Umweg über das Zungenreden, wenn es keine Übersetzung gibt? Das haben mir also alle versichert, die ich hier gefragt habe, Leute, die praktizierten, die das Zungenreden in Stuttgart praktizierten. Paulus setzt jetzt einen neuen Gedanken, den auch unser Bruder Reiser am Sonntag sehr klar herausgestellt hat, hier in die Mitte. Wichtig ist, dass die Gemeinde erbaut wird. Das heißt, Baustelle Gemeinde, dass sie im Glauben wächst, dass sie belastbar wird. Und das ist nötig und wichtig. Und im sechsten Vers, wir gehen einfach jetzt mal so durch. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen? Was soll's? Wenn ich nicht mit euch rede in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder Lehre. Das sind alles Geistesgaben. Gehen wir sie mal durch. Worte der Offenbarung. Das heißt doch, den Menschen etwas erklären, zeigen, verkünden von Gottes Gedanken. Offenbarung. Der Erkenntnis. Menschen dazu verhelfen, dass sie glauben können, dass sie das Wort verstehen. Prophetie hatten wir. Und dann die Lehre. Wir sind so dankbar, dass Rolf Brun und Gerhard Ellermann das immer wieder tun nach dem Gottesdienst in Kursen. Denen, die zum Glauben gekommen sind, zeigen, was ist wirklich unser christlicher Glaube nach der Bibel. Lehre, so dass man es verstehen kann, nicht wirr durcheinander. Und Paulus sagt jetzt hier in diesem 14. Kapitel an Beispielen, sagt, Leute, verständlich muss es sein. Bitte nichts unverständlich im Gottesdienst. Es weist er klar zurück. Heute, für den modernen Menschen, der so lange nie mehr an Wunder geglaubt hat, mag das vielleicht einen Schauer über den Rücken geben, aber ich finde das so genauso schlimm wie vorher das, was man alles durch seinen Verstand klären wollte, wenn man heute schon stille steht, wenn irgendwas Übersinnliches passiert. Oh, da gibt es manches Okkulte unter dem Himmel. Es gibt auch das Zungenreden. Als eine Wirkung des Heiligen Geistes. Wir haben es erkannt. Aber Paulus will nicht, dass es im Gottesdienst nur deshalb als etwas Unverständliches da ist. Sondern das, was im Gottesdienst gesagt wird, muss deutlich, klar und verständlich sein. Vers 12. Trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut. Also nichts Unverständliches, nicht für euch, sondern dass der andere was mitnimmt. Guck doch, dass der Nebenmann was kapiert, hilf ihm dazu, red verständlich mit ihm. Also es muss etwas herauskommen, eine Frucht. Und dazu brauche ich auch meinen Verstand. Muss ich kapieren, es begreifbar sein. Ich kann nicht bloß in Gottesdienst reinsitzen und lass da über was über mich ergehen feiern. Sondern guck doch mal, kümmere dich um deinen Nebenmann, trag mit dazu bei, dass er das begreifen kann. Und gerade im Vers 15 etwa, sagt Paulus, gerade wenn wir den Geist Gottes brauchen in unserem Gottesdienst, der Heilige Geist, dann soll der Verstand nicht abgeschaltet werden, sondern mit einbezogen sein. Mit Geist und Verstand. Ich will Psalmen singen im Heiligen Geist, aber doch auch im Verstand. Ich will es doch nicht tun wie einer, der blöd ist. Das können Sie lesen in so Büchern, wo dann drin steht, Zungenreden, da musst du einfach was zumachen und einfach lall einmal wie ein Kind. Und das ist so, halt mal, Paulus hat eigentlich den Verstand höher geschätzt. Ich darf sogar Gott beim Beten meinen Verstand benutzen. Nicht, dass ich dazu auf die Universität vorher gehen muss, sondern ich darf meinen ganz mir gegebenen Verstand benutzen, damit Gott preisen. Beim Singen, beim Bibellesen, steht ausdrücklich da, Vers 15. Und die Fragen waren damals in der korinthischen Gemeinde genauso wie bei uns. Vers 18, das ist ein schwieriger Satz. Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Meint Paulus, mir ist immer die Frage, meint nicht Paulus hier wirklich, ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede. War er nicht der Völkermissionar, der in den Ländern überall mit den Menschen in ihrer Sprache redete? Nach dem, was Paulus sagt, glaube ich nicht, dass er nur dieses Zungenreden meint. Ich möchte das dahinstellen. Vielleicht hat er in seiner privatstillen Zeit in den Nächten viel Zungen geredet. Jedenfalls sagt er dann im Vers 19, in der Gemeinde, im Gottesdienst, will ich lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, als 10.000 Worte in Zungen. Klarer kann man es nicht mehr sagen. Im einzigen Kapitel, das wir über das Zungenreden in der Bibel haben. Damit ich andere unterweise. Jetzt kommt etwas Schwieriges. Nächster Punkt. Wir machen noch ein Stückchen durch, weil wir das Kapitel abschließen sollten. 22. War nett, meine Tochter Johanna kam am Sonntag und hat gesagt, es ist mir eigentlich noch eine Frage gewesen nach der Predigt. Warum steht dann der Satz da, darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen? Denn der Paulus hat die ganze Zeit gesagt, das darfst du in deinem Stillen tun, dann wäre doch die Zungenrede ein Zeichen für die Gläubigen und nicht für die Ungläubigen. Paulus hat gerade umgekehrt, kommen Sie mit, das ist ein bisschen schwierig. Paulus sagt, das ist nicht für die draußen. Doch, ist für die draußen, nicht für die drin. Ja, dann müssen wir doch draußen vor den Zungen reden, wenn das ein Zeichen für die ist. Jetzt muss ich Ihnen was erklären. Sie verstehen die Bibel nur aus der Bibel. Es gibt im Alten Testament noch einen Hinweis auf das Zungenreden. Und ausdrücklich, das ist in der Pfingstpredigt bei Petrus erwähnt. Das ist Jesaja 28. Da schreiben Sie auf Ihr Blättchen, das lesen wir jetzt nicht mehr. Die Zeit dringt. Da sagt Gott, ich möchte mit Israel eines Tages unverständlich reden. Da werde ich mein Wort der Offenbarung sagen und keiner von den Gläubigen in Israel versteht's, aber die anderen verstehen's. Die hören bloß Zaflatzaf, Zaflatzaf, Kaflatzaf, Kaflatzaf, so steht's dort in Jesaja 28. Und die sagen, die sind ja alle besoffen, wie Worte vom Wein. Jawohl, ich will zu euch so reden und ihr versteht's nicht mehr und die Heiden verstehen's. Und genau das ist der Hinweis auf die Pfingstpredigt. Und darum sagt der Paulus, wieder das Gleiche, das wir schon gemerkt haben. Die Zungenrede hat ihre Bedeutung für die Heidenmission. Gott benutzt das, um die Sprachen der anderen zu erreichen. Und wenn Sie die Gläubigen, das meint natürlich im Folge von Jesaja 28 Israel. Israel versteht es nicht, die Römer verstehen es, die Griechen, die Germanen, alle haben es angenommen. Ihr versteht es nicht. Heute gibt es in Israel kaum Gläubige. 300 vielleicht im ganzen Land. Israel ist verschlossen. Die Reiseführer, die wir immer haben, die kennen sich besser im Neuen Testament aus als ich. Aber sie haben einen Hass, wenn es um Jesus, den Gottessohn, geht. Und eine Ehrfurcht vor Jesus. Aber dass er der Offenbarer und der Heiland sein soll, das regt den Spott an. Und das meint Paulus und sagt, das Zungenreden war da, um die Ungläubigen zu überführen, aber nicht in dem Sinn, dass ich jetzt Zungenrede nehme und den Ungläubigen vorsetze, denn das sagt er ja gerade nicht, sagt, macht das bitte nicht im Gottesdienst. Wenn ein Ungläubiger in euren Gottesdienst reinkäme und da redet einer in Zungen und der versteht überhaupt, der sieht da bloß vorne ein Lallen, das wäre scheußlich. Genau das steht hier. Das will er also gerade nicht, sondern sie verstehen diesen Vers 22 nur aus diesem Wort Jesaja 28 her. Das müssen Sie in Ruhe einmal nochmal durchlesen, um das zu verstehen. Das ist ja auch im Vers 21 angegeben als Verweisstelle. Es steht im Gesetz geschrieben, das ist Jesaja 28, Vers 11 und 12. Und deshalb ist ein kleiner Widerspruch zwischen Vers 22 und 23, da sagt nämlich gerade der Paulus, pass auf, die Ungläubigen verstehen es ja gar nicht, nur bloß die Eingeweihte der Gemeinde. Und das dürft ihr nie machen, wenn die Gemeinde an einem Ort zusammenkommt, alle reden Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen. Biete das nicht. Wenn sie aber alle prophetisch reden, und es kommen Ungläubige an, die aus dem Hauskreis, die machen da also nicht Gedankenakrobatik, passen sie immer im Hauskreis auch auf, dass sie prophetisch reden. Dass sie vom Kampf und Ringen mit der Sünde reden. Und da kommt ein Ungläubiger rein, der wird überführt. Der wird überführt. Von dem, was sie ganz schlicht von ihrem Leben reden. Der würde von allen geprüft und von allen überführt. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar und er würde niederfallen auf sein Angesicht. Ist auch interessant. Es gibt in der Bibel nie das Phänomen, dass Gläubige rückwärts fallen, wie es einige Heilungsevangelisten gegenwärtig praktizieren. Es gibt immer nur, dass sie auf ihr Angesicht fallen. Nur einmal gibt es das Rücklingsfallen in Jesaja 28. Bei denen, die nicht verstehen und im Gericht Gottes fallen. Ich möchte auf die Äußerlichkeit nicht so viel Wert legen, aber man sollte schon ein wenig darauf achten, dass das keine biblischen Dinge sind, die hier ablaufen. Er würde niederfallen auf sein Angesicht, nicht auf seinen Rücken. Gott anbeten und bekennen, dass wahrhaftig auch Gott ist. Möge der Herr uns dies immer wieder schenken in unseren Hauskreisen, dass wir dieses Wort der Prophetie haben, durch den Geist Gottes den Menschen überführen können. Wir sind so dankbar, dass das beim Stadtgespräch Jesus geschehen ist, dass Leute, die gekommen sind, die mit ihrem Leben und mit den Menschen und mit Gott im Streit liegen und gekommen sind, um zu stören, zum Glauben an Jesus fanden, überführt wurden durch das Wort. Wirkung des Geistes Gottes heute. Und nun sagt Paulus im Vers 26, er will also jetzt nicht alles abdrücken, obwohl er eindeutig gesprochen hat, welchen Stellenwert das Zungenreden in der Gemeinde hat. Siehst du gut, wenn ein Gottesdienst macht, ihr dürft alles machen. Wenn nun einer gerade die Gabe hat, Zungen zu reden und nur das, dann soll er auch seine Zungenrede mitbringen, aber lasst zur Erbauung geschehen, höchstens drei. Vers 27. Wenn jemand in Zungen reden soll, seien es zwei oder höchstens drei und einer nach dem anderen und lege es aus. Das ist völlig klar in der Bibel geordnet. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Das ist klar. Wenn es nicht übertragen wird, ist es nutzlos, lasst es dann bleiben. Dann will einer angeben und sich da irgendwo vor der Gemeinde aufspielen. Vers 36 ist mir noch wichtig. Vers 36. Da sagt Paulus, ist das Wort Gottes von euch ausgegangen oder ist es allein zu euch gekommen? Schade, wir haben jetzt ein wenig die Stellen herausgepickt, aber wenn Sie es lesen, ich habe nichts überschlagen von den Stellen. Da bringt Paulus am Ende einen Gedanken, der ist mir noch ganz wichtig. Da sagt er ihnen, habt ihr eigentlich als erstes das Wort Gottes entdeckt in Korinth? Offenbar war ja in Korinth eine ganz große Spannung zwischen dem Paulus und den Korinthern. Die Korinther haben sich in vielem über den Apostel gestellt. Sie haben gesagt, Paulus, wir haben viel mehr gefunden. Es war immer das, dass die bringen die Menge. Wir haben ganz neue Erkenntnisse. Wir machen Sachen, die kennst du gar nicht. Wir sind auf ganz großen Höhenflügen. Und da sagt Paulus einmal, stopp. Ihr habt das Evangelium bekommen durch mich. Von euch ist nicht ausgegangen. Ihr seid nicht die Erfinder des Evangeliums. Und es muss doch uns eigentlich heute zu denken geben. Kann es sein, dass es im 20. Jahrhundert neue Dinge gibt, von denen Martin Luther noch nichts wusste? Von denen Fritz von Bodelschwing noch nichts wusste? Von denen ein Philipp Jakob Spener nichts wusste? Und Paul Gerhardt wusste noch nichts? Wären ja alles unvollkommene Christen gewesen. Und ist das heute bloß so, dass erst die Fülle des Evangeliums und die Fülle des Glaubens wirklich dort kommt? Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Sag nochmal, Paulus hat das Zungenreden nicht als unbiblisch bezeichnet. Ich habe auch heute Abend gesagt, dass es nicht sein dürfte. Aber hat seinen Gebrauch sehr weit zurückgedrängt. Und nach den anderen Briefen, im Römerbrief lesen wir nichts darüber, im Epheserbrief lesen wir nichts, im Philipperbrief lesen wir nichts. Im Petrusbrief lesen wir nicht, in Thessalonicher lesen wir nicht. Aber wir lesen sehr viel vom Ringen mit den dunklen Mächten. Vertrauen auf Jesus. Und da hat Paulus hier gesagt, ihr Korinther, passt ihr mal auf, dass ihr die Gewichte nicht verschiebt. Von euch ist Evangelium nicht ausgegangen. Und das ist meine Frage heute auch. Auch wenn Bewegungen von USA kommen, auch wenn man sagt, überall in der Welt sagt, ist von dort das Evangelium ausgegangen? Ist mir immer eine Frage, auch im Zusammenhang mit den Vätern und Müttern im Glauben, an die wir uns wieder orientieren sollen. Wir wollen nicht orthodoxe Leute sein, die bloß die stur ihre Lehre im Kopf haben. Wir brauchen heute Erweckung und Neubelebung. Wir wollen sehr deutlich darauf achten, dass wir nichts hinzufügen. Es ist ja interessant, dass Jesus in seiner Warnrede von der Zukunft davon gesprochen hat, dass die meiste Verführung geschieht, durch Wundertäter. Steht da in Matthäus 24. Wir werden Wunder und Zeichen tun. Damit ist nicht verboten, wir erleben, dass wir Wunder erleben. Aber es steht doch immerhin klar da, dass die schlimmste Zerstörung der Gemeinde kommt durch Leute, die Wunder tun. Es ist ganz blöd, wir wollen doch Wunder erleben. Wir erleben ja auch Wunder. Es war uns ja so schwer, dass das kleinste Kind vom Konrad Eislach Hirnhautentzündung bekam, an dem Tag, wo beim Stadtgespräch Jesus Das Thema, das war am Abend Jesus der Heiland. Akut Hirnhautentzündung. Wir wissen sehr wohl um die Macht der Gebete und der Wunder Gottes. Aber wir wissen auch, dass Wunder und Zeichen und die Fixierung darauf die Zerstörung der Gemeinde bedeuten können. Ich habe mich lang gefragt, ob ich heute Abend sowas Ihnen mitgeben darf, weil es ja gar nicht erbaulich ist und auch fast zu viel dann sich mit einem Phänomen beschäftigt. Aber ich habe gemerkt, es treibt viele von Ihnen so um. Es sind manche auch aus unserem Bibeltraining raus, zu Gemeinden gegangen, wo das praktiziert wird. Und wir hoffen, dass diese Leute das haben, aber dass sie nicht dann an dem hängen bleiben. Denn dann wäre es falsch. Sondern dass sie in die ganze Weite des Wortes und der Christusgemeinschaft hineinwachsen. Das ist das Werk des Geistes. Ich habe jetzt Ihnen nicht sagen können, was der Heilige Geist alles tut. Dass er uns Jesus als Herrn groß macht. Das Kyrios. Dass er uns das Wort der Bibel auslegt. Dass er für uns betet. Der Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. All das, da wird ja so viel gesagt, Römer 8, von den Wirkungen des Geistes Gottes. Und das dürfen Sie doch jetzt nicht auf der Strecke liegen lassen. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, dass ich Heilsgewissheit habe und nicht dauernd in der Angst lebe. Keiner soll hier im Saale sein, der nicht gewiss ist, dass er einen Heiligen Geist hat. Jesus hat uns angeboten, dass er uns die Fülle des Geistes gibt. Wir wehren uns nur dagegen, dass ein spezielles Ding aus den großen Feldergaben Gottes für sich genommen wird. Da sagt Paulus dann im Vers 39, wehrt nicht der Zungenrede. Paulus wollte nicht ein Antikämpfer sein. Er hat es eingeordnet in Korinth. Er sagt, nehmt sie hinein. In diesem biblischen Sinn. Nun, wir brechen hier ab. Lasst alles ehrbar und ordentlich zugehen. Es ist auch schön in der Gemeinde, Leben soll es sein und doch soll man wieder irgendwie auch eine Ordnung haben. Ich hoffe, dass es Ihnen einfach mal wieder geholfen hat, dass Sie sagen, ach, ich habe es gar nicht gewusst, dass so klar drin steht. Obwohl wir das neulich in der Bibelstunde hatten, wo wir den ganzen Korintherbrief durchgegangen sind, war ja die Offenbarung wieder dazwischen. Aber es ist doch ungeheuer hilfreich, wenn man sich einmal Zeit nimmt und sagt, jetzt gucken wir mal in der Bibel, was wirklich dasteht. Und dann wollen wir das umsetzen. Und ich hoffe, dass das, was wir heute Abend gesagt haben, nicht dazu führt, dass Sie sagen, wir wollen lieber das Thema des Heiligen Geistes aussparen. Nee. Der Heilige Geist ist lebensnotwendig. Wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sprach er aber von dem Geist. Wunderbar, dass der Herr Ihnen das schenkt, dass er Ihr Leben umwandelt, dass er Sie gewiss macht, dass er Sie befähigt zu vielen Taten und dass Sie ihn preisen und loben können. Es gibt viele Dinge, wie wir den Herrn loben. Mit unserem Gemüt, auch mit unserem Gefühl. Und es mag dann manchmal so gehen, dass wir auch Dinge haben, die, wie Paulus einmal sagt, war der Mensch außer dem Leibe und war er in dem Leibe, da hat der Herr seine Führungen. Aber wir wollen aufpassen, dass es nicht zum Mittelpunktsgesetz der Gemeinde wird. In der Gemeinde soll das Wort verständlich, prophetisch gelehrt werden, dass Menschen überführt werden, zum Glauben kommen. Die größte Gnadengabe ist nicht das Zungenreden, sondern die größte Gnadengabe ist Jesus Christus, der am Kreuz für meine Sünden starb. Das ist die größte Gnadengabe.